Also Geschwister, ihr seht, worum es hier geht, die Kehrseite von Weihnachten. Und bevor wir uns dem Wort Gottes zuwenden, ja, möchte ich Gott nochmal um seine Hilfe bitten und wem es möglich ist, steht dazu bitte auf. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns hilfst beim Hören, aber auch beim Reden. Hilf uns, dein Wort zu verstehen und das, was dir selbst wichtig ist, pflanze tief in unser Herz und Leben. Ja, treuer Herr Jesus, du hast auch gesagt, dass du der gute Hirte bist und du führst die Deinen. Und ja, lass auch diese Predigt so ein Führen sein. Was möchtest du mit unserem Leben tun? Hilf uns, dass unsere Herzen zu dir geneigt sind, dass du reden kannst. Amen. Die Kehrseite von Weihnachten und der Bibeltext ist Offenbarung Kapitel 12, 1 bis 17. Gestern haben wir uns ja daran erinnert, dass der Herr Jesus der Messias, der Erlöser ist und die Engel sagten ja den Hirten, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Sehr stark wird in der Weihnachtsgeschichte Christus der Erlöser vorgestellt, wird er betont und das ist ja auch wahr und es ist auch gut so. Er ist das Lamm Gottes, das gekommen ist, um die Schuld der Welt hinwegzutragen. Er ist gekommen, um diese Schuld bis zum letzten Cent quasi mit seinem Leben zu bezahlen. Deshalb kam er als Baby auf diese Welt und an Weihnachten erinnern wir uns an dieses Geschehen. Heute, ja, geht es mal um die Kehrseite von Weihnachten. Und diesen Bibeltext werden wir dann nachher noch etwas uns näher anschauen von Offenbarung 12. Dass Christus als Kind auf diese Welt kam, finden wir ja schon im Alten Testament. Auch das hatten wir gestern schon uns angeschaut. Im Jesaja Kapitel 9, Vers 5 bis 6, da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit der Eifer Jahwes, also der Eifer des Herrn, der Heerscharen, wird dies tun. Und dann wird dieses Ereignis auch geschildert, als es dann geschehen ist. Ja, der Engel sagt zu Maria Folgendes, könnt ihr auch hier lesen, in Lukas Kapitel 1, Vers 31, und siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, und zwar aus folgendem Grund. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und im Rückblick in der Offenbarung wird dieses Ereignis so berichtet, Offenbarung 12, Vers 5, und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und es fällt auf, dass an allen Stellen vom Kind gesprochen wird Und dieses Kind ist ein Sohn, seht ihr ja hier, und dieser ist ein überaus starker Regent. Ja? Also es geht hier immer auch ums Regieren. Weihnachten wurde also nicht, damit wir ein schwaches Kind bestaunen oder vielleicht sogar bemitleiden, ach wie arm, ja? Sondern dass wir neben dem Erlöser auch den Herrscher sehen. Ja, also es geht hier auch um Herrschaft. Christus bricht mit seiner Geburt quasi in das Reich des Bösen ein und heute werden wir sehen, welche Auswirkungen dies hat. Ja, wieso bricht er in das Reich des Bösen ein, als er hier auf diese Erde kam? Durch den Sündenfall des Menschen fiel dieser sichtbare Bereich dem Teufel zu. Gott trennte den Menschen von sich selbst. Gott, der ja das Leben ist, der sagt, an dem Tag, von dem du davon isst, wirst du sterben. Gottes Wesen, seine Reinheit und Heiligkeit und Liebe waren mit dem Sündenfall nur noch bruchstückweise auf der Erde sichtbar. Ja? Der Acker war verflucht, die Tiere töten sich, um zu überleben, und die Menschen erleben Hass, Neid und so weiter. Das Wesen des Satans ist in diese Welt eingezogen und der Teufel wurde Herr über diesen Planeten. Als der Herr Jesus hier auf der Erde von dieser Intelligenz selbst versucht wurde, ja, und in Lukas Kapitel 4, Vers 5 bis 7 wird Folgendes berichtet: Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem einzigen Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Der Teufel kann also alle Reiche dieser Welt anbieten. Somit ist er der direkte Herrscher über diese. Sicher ist Gott grundsätzlich König über alles, und zwar auch über diese Welt. Aber durch den Sündenfall tritt Gott bewusst zurück und erlaubt dem Satan, den der Mensch erwählt hat, gewisse Macht auszuüben. Ist einfach so. Das ist unsere Welt. Also Christus bricht mit seiner Menschwerdung in das Reich des Teufels ein. Die Kehrseite von Weihnachten, über dieses Thema hat schon einmal der gläubige Pfarrer Windrich Schäfbuch gepredigt. Kennt vielleicht der ein oder andere. Ja? Und ich bin dankbar auch für die Gedanken, die Gott ihm gegeben hat. Manches findet man auch in dieser Predigt. Ich möchte heute mit euch eben darüber nachdenken, was der Apostel Johannes in der Offenbarung hat aufgeschrieben. Der Johannes hat diese Offenbarung selbst von Jesus bekommen. Wir werden vielleicht nicht alles verstehen, aber die große Linie, ja, von diesem Bibeltext, die können wir schon erkennen. Und darum geht es mal heute. Offenbarung 12. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau, mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auch auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer, feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Und sein Schwanz zog der dritte Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernährte. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Und der ganze Erdkreis wurde verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum sei fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurde der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliehen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Mund der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund geschleudert hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das ist der Text. Und da sehen wir in diesem Text einen großen Kampf. Auf der einen Seite ist es der Drache. Er wird als überaus groß bezeichnet. Er hat sieben Köpfe, das heißt, er ist sehr intelligent. Er hat zehn Hörner, das bedeutet, er ist sehr stark. Auf jedem seiner Köpfe hat er Kronen, das heißt, er ist majestätisch, er erlebt Huldigung und Verehrung. Mit seinem Schwanz hat er den dritten Teil der Sterne des Himmels mitgerissen. Wir dürfen nicht glauben, dass dieser Drache irgendwie Interesse hat an einem dritten Teil des Universums oder an den Sonnen dieses Universums. Dies ist aber ein Hinweis, dass er eine himmlische Gefolgschaft hat. Ein Drittel wird von ihm angeführt. Und wir wissen, dass dieser Drache nicht ein echter Drache ist. Dies geschehen das Johannes ja gesehen hat, ist ein Zeichen, wie es hier auch in Vers 3 steht. Dieses Zeichen weist auf den Teufel hin in Vers 9. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also hier steht auch, dass der Teufel eben Engel im Besitz hat. Es sind seine Engel. Er hat also eine Anhängerschaft aus dem Himmel, die ihn verehren. Und diese Truppe ist auf seiner Seite. Die andere Seite wird hier auch beschrieben. Zuerst die Frau. Wer ist sie? Um das herauszufinden, sollten wir bedenken, was mit ihr überhaupt geschieht. Auch sie ist gekrönt, sie hat Königswürde. Sie ist umstrahlt mit der Sonne und der Mond ist ihre Standfläche. Also alles nennenswerte Licht bei Tag, die Sonne, und bei Nacht der Mond. Das ist in ihrer Nähe zu finden. Sie hat eine Krone, die mit 12 Sternen bestückt ist. Die Sterne sind quasi das restliche Licht, das wir von der Erde aus sehen und das wir auch als Orientierung benötigen. Also Sonne, Mond, Sterne. Diese Königin ist schwanger und unter großem Schmerz bringt sie ein Kind zur Welt. Irgendwann, nachdem derjenige, den sie geboren hatte, nicht mehr auf dieser Welt war, muss sie fliehen, und zwar für 1260 Tage, das sind 3,5 Jahre. Gott hat sie in dieser Zeit bewahrt. Und später greift der Teufel diese Frau noch einmal, und zwar in Vers 13, können wir das nachlesen, an. Und wieder bewahrt Gott diese Frau. Und zwar wieder für 3,5 Jahre. Dies ist eben hier mit den Zeiten gemeint. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. In Vers 15 und 16, diese Frau ist für den Drachen nicht zu töten. Sehen wir auch. Sie steht unter Gottes Schutz. Und in Vers 17 wird gesagt, dass diese Frau noch weitere Kinder bekommt. Das heißt, aus ihr heraus kommen weitere Kinder, die genauso vom Teufel verfolgt werden. Nun, wer ist jetzt diese Frau? Die katholische Kirche sagt, das ist die Maria. Sie hat den Knaben geboren, der Jesus heißt, und somit ist das eindeutig. Da nun die katholische Kirche sagt, dass Maria aber die ewige Jungfrau ist, kann sie dann weitere Kinder haben, die dann verfolgt werden? Ich frage mich, gibt es irgendeine Stelle, die sagt, dass Maria nach der Himmelfahrt von Jesus in die Wüste fliehen musste, um nicht umgebracht zu werden? Auch die Frage, ja. Ich denke, nein, eine andere Erklärung scheint viel näher zu sein. Die Frau ist das geliebte alttestamentliche Volk Gottes. Gott hat dieses Volk gekrönt, indem er es erwählt hat. Er hat es als Orientierung auch für die Völker gegeben. Die anderen Völker haben ja gar keine Bibel gehabt. Das Volk Israel soll ihnen jedoch Sonne oder Mond und Sterne sein. Das heißt, das Volk Gottes soll den anderen Völkern Orientierung geben. Und das erste Mal wird dies besonders in Josua Kapitel 4, Vers 22 betont. Ich lese mal vor. So sollt ihr es euren Kindern erklären und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch diesen Jordan, als der Herr, euer Gott, das Wasser des Jordans vor euch vertrocknen ließ. Bis ihr hinübergegangen wart, ebenso wie der Herr, euer Gott, es am Schilfmeer getan hat, das er vor euch vertrocknen ließ, bis ihr hindurchgegangen wart. Warum? Damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist. Und damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Also, das Volk Israel sollte ein Zeichen sein, sollte ein Hinweis sein, dass die anderen Völker sehen, hier handelt Gott. Und die 12 Sterne sind ein Hinweis auf die 12 Stämme Israels. Und Israel wartet mit großer Sehnsucht auf den Messias, welcher aus ihrer Mitte kommen soll, so wie der Herr Jesus unter Schmerzen der Welt zum zweiten Mal wiederkommen wird. So ist auch der Herr bei seiner ersten Ankunft unter großer Bedrängnis im Land Israel gekommen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass es heißt, wann kommt der Herr Jesus wieder? Ja, und dann werden viele Bedrängnisse gesagt und so, aber das sind nur die Anfang der Wehen. Ja? Also das heißt, die Welt wird in Wehen, wird in Schmerzen sein, bis der Herr Jesus kommt. Und so ähnlich war das auch bei den Juden, ja? Als der Herr Jesus gekommen ist zum allerersten Mal. Sie waren in großer Bedrängnis durch die Römer. Israel hatte also in dieser Weise Geburtswehen. Die Römer waren da und unterdrückten das Volk. Israel war hilflos und voller Schmerzen, wie eben eine Frau, die gerade ein Kind bekommt. Die kann sich auch nicht groß helfen. Nachdem aus der Mitte von Israel der Messias dann gekommen und wieder zum Himmel aufgefahren ist, erlebt Israel eine Verfolgung. Zweimal wird von 3,5 Jahren gesprochen. Die Offenbarung beschreibt vor allem eine Zeit, die noch vor uns liegt. Diese Zeit bezeichnet der Herr Jesus als die Zeit der großen Drangsal. Und diese 7 Jahre, die er hier beschreibt und die beschrieben werden, sind die letzten Jahre, bevor der Herr Jesus wiederkommt. In dieser Zeit geht Israel noch einmal durch große Nöte. Der Antisemitismus, den es über die Jahrhunderte gibt, wächst sich in der letzten Zeit aus, so wie wir die Anfänge in unserer Zeit erleben. Aber Gott bewahrt sein Volk. Die Prophezeiung des Herrn Jesus geht in Erfüllung, wenn er über Israel spricht. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht, und es bezieht sich auf dieses Volk, wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Dann wird auch noch von den weiteren Kindern dieser Frau gesprochen, aus Israel kommt eine neue Generation von Gläubigen. Es sind ihre Kinder. Und dies ist ein Hinweis auf die Christen, die Jünger von Jesus. Wenn Paulus zu den Heidenchristen in Galatien schreibt, Abraham ist unser Vater, dann meint er das im Glauben. So ist also Israel auch unsere Mutter. Wir haben jetzt den Frau sowie den Drachen auch betrachtet. Der Knabe ist ohne Zweifel der Herr Jesus. Und es geht heute um die Kehrseite der Weihnachtsgeschichte. Gottes Sohn bricht in diese böse Welt ein. Was tut nun der Teufel? Er nimmt sofort den Kampf auf. Er will gleich denjenigen, der von Gott kommt, töten. Sein Hauptaugenmerk war der Sohn. Weihnachten geschah, Christus ist geboren und was dann? Sofort standen die Helfer Satans zur Seite und was sagte Herodes, als er die Weisen aus dem Morgenland in Empfang genommen hat? In Matthäus Kapitel 2 heißt es, er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin, forscht genau nach dem Kind und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Aber wir wissen, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Später wurde Josef von einem Engel gewarnt und in Matthäus 2,13 heißt es dann, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es anzubeten. Nein, umzubringen. Ja? Herodes startet ein großes Mordkommando. Alle Kinder bis 2 Jahre werden umgebracht, lautet die grausame Anweisung. Aber er hatte keinen Erfolg. Obwohl Satan schon bei der Geburt bereit stand, den Messias zu töten, konnte er ihn nicht erwischen. Der Sohn wurde geboren und blieb so lange auf der Erde, bis er zum Himmel als Sieger aufgefahren war. Da Satan erfolglos war, richtet er sich nun auf die Frau und ihren Nachkommen aus, das Volk Israel. Und somit hatte nun dieses Volk große Bedrängnis. Ja. Das Volk Israel sowie die Menschen, die Christus nachfolgen, werden von ihm bedrängt, um ausgelöscht zu werden. Das ist das Ziel. Wir leben noch in Feindesland. Hier, die Kehrseite von Weihnachten, die den Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens verkündigt. Die Kehrseite kennt auch den Krieg. Mit wem hat denn das Volk Gottes Frieden? Ja, mit Gott selbst. Der Herr Jesus ist der Friedefürst, ja? Der hat Menschen mit Gott in Verbindung gebracht und sie befriedet. Menschen können durch Christus mit Gott in großem Frieden und Zuversicht leben. Jesus Christus brachte den Frieden, er ist unser Friede. Aber es gibt auch Krieg. Wir sollten niemals denken, dass solange wir noch auf dieser Erde leben, wo Satan noch einen gewissen Machtbereich hat, dass wir ungeschoren davonkommen. Er kämpft, er verfolgt die Kinder der Frau, er verfolgt die Christen und zwar ganz unterschiedlich. Unterschiedlich. Die einen verspüren es durch die Regierung, unter der sie leben müssen. Sie werden verhaftet und schikaniert, gedemütigt, gefoltert und getötet. Die anderen werden durch Satans List verführt, durch falsche Lehren. Das Internet ist voll falscher Lehren, voll. Ja? Und es sieht so aus, dass gerade die verkehrten Lehren einen riesen Zulauf haben, ja, weil sie neu sind. Ja. Es ist meistens so, was neu ist im Christentum, ist verkehrt, denn das Alte ist uns schon längst überliefert worden. Aber die Menschen hören gerne, was neu ist, ja. Was dann derjenige herausgefunden hat, was Jahrhunderte nie offenbar war. Ja, aber der hat es jetzt mitgekriegt. Ja. Es gibt auch Krieg und wir sollen eben wissen, wir sind noch im Machtbereich des Teufels. Er kämpft, er verfolgt die Kinder der Frau, er verfolgt die Christen. Verfolgt werden die Christen auf unterschiedliche Art und Weise. Das Ziel Satans ist aber immer der Tod vom Volk Gottes. Was geschieht, wenn der Satan die Jünger versucht? Was wird von ihm gesagt? Wir sehen es. Er ist fleißig bemüht, die Christen bei Gott zu verklagen. Das war davor. Genau, hier. Er ist fleißig bemüht, die Christen zu verklagen. Nun kann Satan nicht einfach den allwissenden Gott anlügen. Ja, schau mal, was er macht, und er hat gar nichts gemacht, ja. Sondern er weiß, hier ist jetzt ein Kind Gottes, das gelogen hat, das betrogen hat, das Dinge tut, was Gott als Sünde bezeichnet. Und wer steht jetzt bei Gott? Hier, Satan, hier, schau, was dein Kind tut. Der Teufel ist der Verkläger. Und warum tut er das? Nur deshalb, um Gott selbst Schmerzen zuzubereiten. Gott, dem alle Engel dienen, der König über alles ist, dieser Gott hat Menschen als seine erlösten Kinder angenommen. Als er die Möglichkeit gab, dass jeder, der den Herrn Jesus aufnimmt, ein Kind Gottes zu werden, hat er sich auch als himmlischen Vater für uns vorgestellt und hat gesagt, ich will dich, du sollst an mein Herz kommen. Eigentlich sollen ja die Kinder den Eltern Freude machen, indem sie sie durch ihr Gehorsam auch ehren. Ja, dass man, wenn man gehorsame Kinder hat, dann freuen sich die Eltern. Nun, Gott möchte auch, dass seine Kinder ihm folgen. Aber nun hört Gott von seinem ärgsten Feind, wie schuldig und sündig seine Kinder sind. Wie sie sich gegenseitig seelisch verletzen, wie sie stolz sind. Wie sie ihr Leben führen, dass sie kaum oder gar nicht nach Gottes Reich trachten und seiner Gerechtigkeit. Und Gott hört sich das an. Gott sagt nicht zum Teufel, du gehst jetzt, es reicht, sondern er hört sich das alles an. Und Satan wird nicht müde, dies Tag und Nacht zu tun. So wie es die Anbetung gibt, ja, Gott wird angebetet Tag und Nacht, so ist auch der Teufel dort und verklagt sie Tag und Nacht. Was würde Gott, der Vater, denn erfreuen? Worüber würde er jubeln? Ist es nicht darüber, wenn ein Kind Gottes in sich geht und dann von Herzen her seine Schuld zugibt? Es seinem himmlischen Vater sagt, dass es ihm leid tut, dass es ihn liebt und ihm gehorsam sein möchte. Darüber freut sich doch jeder irdische Vater oder jede irdischen Eltern. Es gehört Größe dazu, dass man zu seinen Fehlern und Sünden steht und sie bekennt. Sie zu vertuschen zu suchen und sich herauszureden, das ist viel leichter. Viel leichter. Habe ich hier auch schon gemerkt, da ist eine Türklinke irgendwo verloren gegangen oder irgendwo war mal auch etwas kaputt gegangen an der Heizung. Wer war es? Niemand. Niemand war es. Niemand. Ja, das ist viel leichter. Einfach zu sagen, war es nicht. Wie zu sagen, ich war es. ich war es, es tut mir leid. Kann ich es vielleicht wieder gut machen? Ja? Es fällt uns als Christen auch schwer. Ja? Aber jetzt denken wir nochmal an Gott. Es ist viel besser, dass wenn der Satan uns anklagt, dass wir auch dann zu Gott kommen und sagen, bitte vergib mir. Ich war's. Ich war's. Ja. Es geht hier auch um Überwindung. Sicher ist, wenn Gott nicht schützen würde, hätte Satan schon tausendfach den Glauben ausgerottet. Wir würden alle nicht hier sein. Wir würden nicht mehr glauben. Aber Gott schützt seine Leute. Und wie tut er das? Welche Hilfe gibt er uns dabei? Wie kann der Christ hier nach Weihnachten, als der Kampf so richtig angefangen hat, auf der Erde leben? Habe ich es schon mal gezeigt. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Satan, der anklagt, kann man überwinden. Und zwar nicht dadurch, dass er durch starken menschlichen Willen oder Anstrengung überwunden wird. Der große Drache, den kann kein Mensch besiegen. In dieser Zeit leben wir jetzt. Wir werden angegriffen von einer überaus mächtigen Intelligenz, die Süchte, Versuchungen und einen starken Hang zur Sünde, der nicht nur ja, von menschlicher Herkunft ist, sondern der auch von dieser Herkunft ist, ja, in uns wecken will. Deshalb ist es gleich notwendig zu beten, nicht selbst zu kämpfen, sondern zu beten und sagen, Herr Jesus, dieser Sünde kann ich nicht widerstehen. Ich bin viel zu schwach. Ich vermag es nicht. Herr Jesus, ich will jetzt dir vertrauen. Ich will mich jetzt auf dich verlassen. Jetzt, bitte greif du ein. Bitte handle du. Ich bin viel zu schwach. Ich vertraue auf dein Opfer. Ich vertraue auf deine Kraft. Weiter heißt es hier, wie man den Drachen überwindet. Eben zuerst, dass ich es Christus sagen soll und deutlich machen soll, ich schaffe es nicht. Und dann mache klar und deutlich, dass du Christ bist. Ich gehöre dir. Lebe nicht als jemand, der in diesem Punkt irgendwelche Zugeständnisse macht. Kompromisse, ob du es in der Schule machst oder in der Arbeit oder sonst was, das wird dir auf die Füße zurückfallen. Ja? Lebe ein entschiedenes Leben, keine Kompromisse. Dein Wort soll davon Zeugnis geben. Ich gehöre Christus. Ich bin ganz bewusst Christ. Und deshalb kann ich dies nicht tun oder deshalb tue ich das. Ja. Durch klare und unüberhörbare Stellungnahmen zu Christus wird eine Schutzmauer um dich herumgestellt. Die Leute wissen dann auch Bescheid, wer du bist. Ja, können dich auch etwas einordnen. Und zum Dritten, denke nicht darüber nach, welche Konsequenzen es hat, wenn du dich zu Christus bekennst. Liebe dein Leben nicht so, dass du es schonen willst. In diesen drei Schritten kann man den Stärkeren überwinden. Völliges Vertrauen auf Christus, auf seine Kraft. Und ein klares Bekenntnis zu Christus. Ich gehöre ihm. Und nicht überlegen, welche Konsequenzen es hat, wenn man sich klar zu Jesus Christus bekennt. Gott wird uns dabei zur Seite stehen. Amen.